nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Ja, das geht dann noch so weiter. Lest das mal zu Hause. Das ist eine ganz tolle Geschichte. 4. Kapitel Johannes Evangelium. Und wie immer will ich dazu 3 Punkte sagen. Das erste: Jesus ist wahrer Mensch. Zweitens: Jesus ist wahrer Gott. Und wie will Jesus, dass wir ihn und den Vater anbeten? 3. Punkt. Also das erste: Jesus ist wahrer Mensch. Das wird hier in dieser Geschichte sehr deutlich. Es gab Zeiten, nicht heute, aber so in den Anfängen, da haben eifrige Christen behauptet, Jesus war gar kein Mensch. Jesus war nur Gott und er hat sich dann das Menschsein so angezogen, wie ich meine Strickjacke. Das war halt so ein Mäntelchen außenrum. Aber eigentlich war er kein wirklicher Mensch. Und das stimmt natürlich nicht. Deshalb hat dann Konzil ganz klar gesagt, nein, wahrer Gott und wahrer Mensch. Nachher kippte das mal wieder, dann war er nur noch Mensch. Heute ist er wieder nur eher nur Mensch, guter Mensch, aber nur Mensch. Aber er ist eben beides. Und allein das wird an dieser Stelle deutlich. Also nehmen wir das erste uns nochmal in den Blick. Jesus ist wahrer Mensch. Und deshalb ist es so hilfreich, wenn du auf ihn schaust, wenn du auch ein wahrer Mensch werden willst. Kann dir Jesus enorm helfen. Und dann brauchst du gar nicht schon dich einducken und denken, oh, jetzt kommen wieder alle möglichen Forderungen, was ich tun sollte. Nein, du wirst staunen, wozu Jesus dich heute mit dieser Geschichte einlädt. Also auch dazu wieder das Erste: Jesus ist müde von der Reise. Steht ja einfach so da. Jesus ist müde. Er setzt sich an den Brunnen, es ist um die 6. Stunde, das heißt 12 Uhr mittags, Knallhitze. Und Jesus ist halt einfach müde. Er setzt sich dahin und schickt die Jünger in den Ort, um was zu essen zu kaufen. Wenn Jesus müde ist und sich das auch zugesteht, dann ist die gute Botschaft für dich, auch du darfst mal müde sein. Ja? Auch du darfst mal müde sein. Das wird in christlichen Kreisen oft unterbelichtet. Also jedenfalls auch in den charismatisch-pfingstlichen Kreisen war ich immer der, der gesagt hat, Leute, schlaft ihr auch noch genug? Auch meinen freikirchlichen Freunden, wie viel arbeitet ihr, bis ihr zusammenbrechen wollt? Oder hört ihr vorher ein bisschen auf zu delegieren? Das ist immer auch ein wichtiges Thema. Und das wird in dieser Stelle, aber auch an vielen anderen deutlich, Jesus ist nicht der Antreiber, der dich wie eine Hammelherde immer zur nächsten Aufgabe treibt. Der dich ständig anpeitscht und will, dass du noch mehr und noch mehr und noch mehr machst. Nein, Jesus möchte, dass dein Leben gelingt. Und dazu gehört auch, dass du nach getaner Arbeit mal müde sein darfst, alle Viere von dir streckst und sagst, jetzt mache ich gar nichts mehr. Mache ich einfach Urlaub oder einfach mal Ruhe. Das ist das, was Jesus dir sagt, denn er möchte, dass dein Leben gelingt. Das Zweite wird auch für dich ganz interessant sein, für mich war es das auch. Da steht so ganz fast wie nebensächlich, Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Und dann Johannes, als der dabei war, das ist auch mal schön zu sehen, das ist so ein Insider. Der sagt, natürlich haben die das falsch verstanden, denn Jesus hat gar nicht getauft, seine Jünger haben nur getauft. Das konnte ja nur einer wissen, der dabei war und es gesehen hat. Und das spricht immer so für die Echtheit dessen, was wir hier in den Händen halten, nämlich die Evangelien und das, was sie von Jesus berichten. Und dann heißt es, als Jesus das mitkriegt, dass die Pharisäer das erfahren hatten, geht er einfach weg. Er geht einfach weg. Warum geht Jesus weg? Er hatte schlicht und ergreifend die Nase voll von den ewigen Querelen mit den Pharisäern. Das ist die einzige Deutung, die hier zulässig ist. Ja, er hatte das mitgekriegt und er wusste, was dann kommt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten nur an ihm was auszusetzen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Eine davon ist Nikodemus im Kapitel davor, im dritten Kapitel von Johannes. Aber ansonsten nur Streitgespräche. Und auch das kannst du von Jesus lernen. Du musst, wenn es wichtig ist, und Jesus tut das, wenn es wichtig ist und dem Menschen dient und Gott zur Ehre ist, dann weicht er keinem Streit aus und führt viele Streitgespräche. Dann steht er dazu wie eine Eiche. Nicht zu fällen und auch nicht wegzurücken. Er kämpft. Aber für einfach sinnlos blöde Diskussionen lässt er sich nicht ein. Und das wäre offenbar eine sinnlos blöde Diskussion geworden, warum er und seine Jünger mehr taufen als Johannes. Da hätten sie ihm wieder irgendeinen Dreh rausgemacht. Und dann sagt Jesus, ihr könnt mich mal, nein, das habe ich nicht gesagt, aber vielleicht gedacht, und geht einfach weg. Galiläa war, Judäa, wo er ja war, das waren, da waren die Menschen sehr auf Formvorschriften, Gebote, Zeremonien, Hauptsache das stimmte, alles andere konnte drunter und drüber gehen. Galiläa waren viel mehr begeisterungsfähige Menschen, die, das war aber auch nicht so einfach für ihn, ihn sofort hätten zum König oder zum Messias ausgerufen. Nach der Brotvermehrung zum Beispiel. Die waren sehr begeisterungsfähig, auch sehr schnell bei den Waffen, beim Aufstand und dann kamen wieder die Römer und haben das ganze Ding platt gemacht. So, und dazwischen lag Samarien, wo kein anständiger Jude durchgeht. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Aber jetzt erstmal, Jesus ist wahrer Mensch. Das Erste, er ist müde. Das Zweite ist, er geht einem Streit auch mal aus dem Weg. Und auch das kann eine gute Botschaft für dich sein. Du musst nicht jeden Streit auf die Hörner nehmen und ausfechten. Man darf auch mal sagen, mache ich jetzt nicht. Habe ich keine Kraft, keine Lust, sehe es nicht ein. Ich gehe, mach dein Ding alleine. Streite mit wem du willst, aber auf jeden Fall nicht mit mir. Auch das dürfen wir sagen. Und das Dritte, wenn du müde und erschöpft bist und einfach Ruhe brauchst und auch sonst, Jesus bittet. Also Jesus bittet um die Hilfe von anderen. Könnt ihr denken, dieser große Jesus kommt nie in irgendwelche Schwierigkeiten. Die Juden hatten ja immer so einen Gürtel, da waren so ein paar Brote drin, ne, bei der wunderbaren Brotvermehrung. 5 Brote und 2 Fischlein, die trugen die in so einem Gürtel. Und dann hatten sie noch einen zweiten Gürtel, der war so gearbeitet, dass man damit in einem Brunnen Wasser hochholen konnte, als Schöpfgefäß. Das hatte jeder Jude, der öfter unterwegs war, bei sich. Und Jesus hätte ja sagen können, na Jungs, wie viele Brote habt ihr noch? Aha, nur noch 2, das reicht ja noch nicht mal für Petrus. Also mal eben eine kleine Brotvermehrung, so viel Brote und Fische für 12 Personen. Die besonders hungrigen Jünger zählen wir nochmal zu mal 2. Also 24 und falls noch ein Gast kommt wie diese Frau. Also Brotvermehrung für 25 Personen. Hätte Jesus ja theoretisch machen können. Hat er aber kein einziges Mal getan. Nein, er war auch hier wahrer Mensch, indem er den irdischen Bedingungen unterworfen war. Er musste sich genauso Brot kaufen wie ihr, wenn er zum Bäcker geht. Und so gehen halt die Jünger in das Dorf, um Brot zu kaufen. Und klar hätte er auch mit der Hand gegen einen Stein schlagen können, wie Mose, und da wäre Wasser rausgekommen. Hat er aber nicht. Er ist wahrer Mensch und bittet diese Frau, kannst du mir zu trinken geben? Also das ist das Zweite, das Dritte dann, was du vom wahren Menschsein Jesus lernen kannst. Hol dir, wenn du es brauchst, aber auch eigentlich grundsätzlich, hol dir immer auch Hilfe von anderen und beziehe sie mit ein. Sei kein Einzelkämpfer, sondern ein Teamplayer. Dann kommst du viel besser durchs Leben. Das wäre also erstmal der erste Teil von Jesus ist wahrer Mensch. So, nun kommt, Jesus ist auch wahrer Gott. Das wird hier auch deutlich. Das wird darin deutlich, indem er mit der Frau immer wieder spricht. Sie, die Frau, denkt an das irdische Wasser und er denkt, klar, wir wissen das, an den Heiligen Geist, als das lebendige Wasser Gottes. Und die Frau versteht das aber nicht. Ihr habt es ja gesehen, es ist ganz ulkig. Und schließlich sagt Jesus, naja, jetzt weiß ich mir auch keinen Rat mehr. Er konfrontiert sie mit ihrer eigenen Wahrheit, die er so ja nicht wissen konnte. Das war eine prophetische Eingebung. Und er sagt zu dieser Frau, 5 Männer hast du gehabt, hol deinen Mann und dann kommt eben 5 Männer hast du gehabt und der 6 ist auch nicht deiner. Und da klingelt es bei der Frau und sagt, wenn der das weiß, dann muss er ein Prophet sein. Und wenn ihr weiterlest, dann seht ihr ja noch, die Frau eilt dann in das Dorf und die Dorfbewohner kommen und sehen Jesus, bitten ihn, 2 Tage da zu sein und sind von ihm dann hellauf begeistert. Die Samariter sind von ihm hellauf begeistert, sowohl die Frau wie das ganze Dorf. Es ist das einzige Mal, dass ein ganzes Dorf bittet, bleib doch bei uns und dann heißt es, Jesus blieb da 2 Tage. So ein freudiger Empfang ist ihm nirgendwo in Judäa oder in Galiläa passiert. Das finde ich auch erstaunlich. Auch das ist mein Zeichen. Wo Jesus sagt, ob einer ein offenes Herz hat, hängt nicht an seiner Konfession. Die alle in Judäa sagten, wir sind doch Kinder Abrahams. Ja und? Was soll's? Das hat Jesus ihnen ja immer wieder auch gesagt. Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Aber das haben sie ihm eben dick angekreidet. Aber auch da können wir von Jesus lernen. Wenn dich jemand fragt, welcher Konfession gehörst du denn an oder welche Konfession gehören sie denn an? Was sagst du dann? Wahrscheinlich, der du ihm angehörst. Also, als mir das so ganz besonders am Herzen lag und ich bei verschiedenen ökumenischen Tagungen war, war das ja auch immer die Frage, welcher Konfession gehören sie denn an? Dann habe ich einmal gesagt, gar keiner. Ich gehöre Jesus an. Guckte er mich an, das käme ich wie der Schlups vom grünen Stern. Und ich sage, naja, ansonsten bin ich katholischer Diakon und meine Platzanweisung Gottes ist in der katholischen Kirche. Ich habe Offenheit zu allen, deshalb bin ich ja auch hier, aber ansonsten, ich gehöre Jesus an. Und Jesus, einer, der dabei stand, sagte, oh, das können Sie ja hier sagen, aber lassen Sie das mal nicht Ihren Bischof hören. Wie lange wollen Sie dann noch Diakon bleiben? Ich sage auch eigentlich unbegrenzt. Ich kann das auch meinem Bischof sagen. Und das habe ich ihm dann auch mal gesagt. Ich sage, Herr Bischof, wenn Sie mal hören, der Hanus sagt, er gehört keiner Konfession an, dann hören Sie wenigstens direkt von mir. Das ist so, ich gehöre Jesus an und ansonsten bin ich in meiner Platzanweisung von Gott da. Und er hat gesagt, können Sie das nochmal erklären? Ich sage, ja, ganz einfach, Herr Bischof. Es heißt, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben. Und wenn alles andere dazugegeben wird, dann doch auch die Konfession. Die steht an 2. Stelle, vielleicht auch erst an 3, weil dafür steht als erstes Reich Gottes, dann die Einheit aller Christen und dann kommt eine Konfession und der gehöre ich dann an. Ja, Ja, fand er gut. Also von daher war das auch selbst mit Bischof gar kein Problem. Und so sieht auch Jesus sich als der, der die Tür zum Vater öffnet, und zwar für jeden, auch für die Samariter. So, warum war das so was Gewaltiges damals, wo Jesus wirklich Mauern gesprengt hat? Das können wir uns heute gar nicht mehr richtig vorstellen. Also das erste Ding ist, Jesus geht durch Samarien. Das hätte kein frommer Jude getan. Warum nicht? Weil die Samariter und die Juden in Judäa, wie auch in Galiläa, sagten, das sind Abtrünnige. Die hatten aber den gleichen Glauben und die gleichen Bücher Mose wie die in Judäa auch. Und was war der Grund? Israel wurde immer wieder mal kriegerisch überfallen. Und egal, ob ganz Israel nach Babylonien verschleppt wurde oder sonst wohin, die Juden in Judäa wie auch in Galiläa, die haben sich nie mit den anderen Völkern vermischt. Also ein Jude oder eine Jüdin hat nie einen von denen, die da eingewandert waren, geheiratet. In Judäa nicht und in Galiläa nicht. Aber die in Samarien schon. Die waren dann auch gläubige Juden, aber dennoch waren sie halt nicht reine Abstammung. Und deshalb verachteten die Juden in Judäa und in Galiläa die in Samarien und hielten sie genauso für daneben wie Heiden. Und jeder Jude machte eigentlich einen riesen Umweg, um von Galiläa nach Judäa und umgekehrt zu kommen. Aber Jesus hat da gar keine Berührungsängste. Ist doch super, oder? Er geht da einfach durch und sagt, meine Rückbindung ist bei Gott, dem Vater, und nicht bei irgendwelchen kirchlichen Satzungen. Und das ist auch wichtig, was wir für uns aneignen können, dass wir sagen, das Wichtigste ist, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott habe. Das steht vor allem. Und dann Gesellschaft. Also es war damals für einen Mann völlig unmöglich, in der Öffentlichkeit mit einer Frau zu sprechen. Einem Schriftgelehrten, wie auch besonders einem Rabbi, war es verboten, sogar mit seiner eigenen Frau auf der Straße zu sprechen. Das war heute so ungefähr wie manchmal bei Muslimen, haben wir im Bahnhof in Berlin und Hamburg gesehen. Dann geht der Mann vorne weg und die Frau mit Kopftuch 3 Meter dahinter mit Kindern. Und so war das damals auch bei den Juden. Das gleiche patriarchalische Gehabe wie heute. Ein Jude sprach in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mit einer Frau. Das war völlig unmöglich. Und dann steigert Jesus noch die Unmöglichkeit. Er spricht mit einer samaritischen Frau. Und dann noch mit einer, die öffentlich als Sünderin gebrandmarkt wurde. Das war ja auch der einzige Grund, weshalb sie um die Mittagszeit zu diesem Brunnen ging in der Hitze. Und nicht zu dem Brunnen, den es ja auch im Dorf gab, wo die Jünger hingegangen waren, Brot zu kaufen. Da gab es ja auch einen Brunnen. Und mit dieser Frau spricht Jesus. Und das ist sozusagen ein Tabubruch, wie er größer gar nicht sein kann. Und Jesus geht diesen Mut ein und lebt das. Ja, und dann kommen irgendwelche Leute und sagen, Jesus ist ein Träumer. Nee, Jesus ist ein Kämpfer, das hatte Hermann ja letztes Mal auch schon gesagt. Er setzt sich ein für die Würde der Frau wie kein anderer seiner Zeit. Er geht Risiken ein, die ihm nachher immer schwer zum Vorwurf gemacht werden. Ja, als die Sünderin dann Maria Magdalena kommt und ihm und so weiter die Füße ölt und so weiter. Er lässt sich auf Beziehung ein zu diesen Menschen. Und warum kann er das? Weil er eben wahrer Gott ist und sich rückgebunden weiß an seinen Vater. Ja, und was ist dieses lebendige Wasser? Nun gut, wir werden uns das nochmal intensiver anschauen nach Ostern und Pfingsten in dem Seminar Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, das wir hier wieder durchführen. Wir alle wissen es natürlich, neben dem irdischen Wasser brauchen wir den Heiligen Geist. Das irdische Wasser ist gut für die Nieren, der Heilige Geist ist gut für den Rest, für alles andere. Und das ist es im Grunde genommen, was wir brauchen und wonach wir uns sehnen. Nach eben diesem Heiligen Geist. Alles andere ist eine Ersatzdroge. Wenn du zu viel arbeitest, dann ist es eben vielleicht der Ersatz, dass du dir ständig beweisen musst, du bist toll. Wenn du vom Heiligen Geist dich leiten lässt, weißt du, du bist auch toll, wenn du nichts machst. Weil du vielleicht krank bist oder behindert oder sonst was. Die Würde ist unantastbar und es ist gewährleistet durch Gott und den Heiligen Geist. Wenn Leute da nicht fündig werden, dann ist immer eine Fehlentwicklung vorprogrammiert. Als unsere Kinder noch klein waren, gab es mal ein Buch, Kinder sind wie ein Spiegel. Das habe ich gelesen, fand ich sehr gut. Und der Kernsatz da drin war, wenn Kinder haben einen Liebestank und wenn der nicht gefüllt ist, dann funktioniert gar nichts. Wenn der Liebestank aber gefüllt ist, ist vieles möglich. Und ich dachte mir gleich, warum nur Kinder? Jeder Erwachsene bis zum letzten Tag hat einen Liebestank in sich und wenn der nicht gefüllt ist, dann sind die Menschen so unausstehlich und ekelhaft, wie du sie auch kennenlernst. Der Liebestank im Menschen muss gefüllt sein. Der Tank bei uns ist der Heilige Geist. Er ist die Antwort auf die Fragen. Er allein kann uns den Frieden und die Freude schenken, nach denen wir uns alle sehnen. Ansonsten kommst du, wenn du das mit irdischem Wasser hier im Bild zu bleiben versuchst, dann arbeitest du vielleicht ständig, um in der Karriereleiter noch eine Stufe höher zu kommen. Aber was bringt das denn? Nix. Du hast vielleicht viel Geld und kannst viel reisen. Was bringt es denn? Nix. Nicht für den Frieden und die Freude, nach der du dich eigentlich sehnst. Das kann schön sein, ja, natürlich. Wir sollen die schönen Dinge, haben wir ja auch gerade gehört, genießen und wir dürfen andere kennenlernen, die in anderer Weise Gott anbeten. Alles wunderbar. Aber den Lebensinhalt kannst du daran nicht festmachen. Sonst gehst du pleite. Das Entscheidende ist, bitte immer wieder Gott um seinen Heiligen Geist und er erfüllt dich mit seinem Frieden und mit seiner Freude. Das ist die einzige Antwort. Und wenn du mal guckst, wenn Leute Drogen nehmen, Alkohol und, die ganzen Abhängigkeiten, das ist doch alles eine nicht erfüllte Sehnsucht in diesen Menschen. Deshalb machen sie das doch nur. Und solange diese Sehnsucht nicht gestillt wird, werden sie auch immer wieder rückfällig werden. Das wissen wir von anonymen Alkoholikern. Wenn die nicht eine Beziehung zu Gott finden, dann ist es ganz schwierig. So haben mir das immer wieder auch Leute gesagt, die da rausgekommen sind. Die sagen, es geht nur mit Gott. Und es geht nur, und das ist dann das Dritte, in Wahrheit. Im Geist und in der Wahrheit. Das sagt Jesus, wie wir Gott anbeten sollen. Deshalb konfrontiert er auch die Frau mit der Wahrheit und sie kann das sofort annehmen. Jesus stellt sie damit nicht bloß, sondern sie sieht, da ist einer, der kennt mich, der liebt mich und der will, dass es mir gut geht. Und das ist Jesus. Also, er ist wahrer Mensch, er ist wahrer Gott und er zeigt dir, wie du Gott und ihn anbeten kannst. Und das ist in Wahrheit und im Geist. Und das ist auch das, was wir ja hier jeden Dienstag tun. Wir kommen hier zusammen aus unterschiedlichen Konfessionen. Wir kommen hier zusammen aus, na wunderbar, es wird immer bunter. Schon jetzt haben wir 2 Alis und bin mal gespannt, wie viele Alis wir in 5 Wochen haben. Ja, ist doch super. Aus Pakistan, aus Bangladesch, wir alle können hier zusammenkommen aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Altersgruppen und können Gott gemeinsam lobpreisen und anbeten. Und keiner käme doch auf die Idee zu sagen, hey, deine Stimmlage ist nicht so richtig. Oder dein Akzent ist nicht so richtig. Nein, alles ist richtig, wenn wir Gott gemeinsam lobpreisen und anbeten. Und das ist doch wunderbar. Und das ist das, dass du weißt, es ist ganz einfach, zu Gott zu kommen. Lass dir nicht einreden, du müsstest alles Mögliche da vorher tun. Nee, musst du gar nicht, das kommt nachher. Vieles von dem, was ja moralisch und weiter auch richtig ist, ist doch nicht die Eingangsstufe, sondern ist die Folge. Wenn ich in Jesus geborgen bin, dann kann ich mit manchem Scheiß auch aufhören. den ich vorher noch meine, dringend zu brauchen. Mit Jesus kann dein Leben gelingen und mit ihm wirst du Schritt für Schritt gehen. Ja, und wie das sich doch auch auswirkt, dass wir hier Dienstag für Dienstag zusammenkommen, um Gott zu lobpreisen. Also mir, habe ich ja immer wieder gesagt, tut das einfach immer wieder gut. Egal wie holperig die Woche läuft, ich weiß, Dienstagabend lobe ich hier gemeinsam mit euch den Herrn und darf ihn anbeten und daraus schöpfe ich Kraft. Aber, und das sage ich jetzt nicht im Sinne eines Überheblichen, es ist hier der Pfarrer dieser Gemeinde, der mir zum Geburtstag geschrieben hat und der auch gesagt hat, ich soll euch das mal aus seiner Sicht sagen. Das ist hier Pfarrer Hase. Also er hat mir mehreres geschrieben, natürlich, klar. Das lese ich jetzt nicht vor. Aber dann schreibt er, und ich weiß, dass ich mich auf dich als Beter, der mir den Rücken stärkt, verlassen kann. Und dann ist da noch der Gebetskreis. Eher verborgen, aber doch im Herzen unserer Gemeinde und ja, unserer Stadt. Gut, dass wir diesen Gebetskreis haben. Ich glaube, wir haben euch viel zu verdanken. Danke, Ausrufungszeichen. Und dann darunter in Klammern, das kannst du auch gerne mal weiter sagen, was ich hiermit getan habe. Ja, aber ist doch schön, auch mal von einem zu hören, der selber gar nicht so die Zeit hat, hierher zu kommen, aber der um uns weiß und der sagt, dass hier eine Gruppe Woche für Woche zusammenkommt, um Gott anzubeten und zu lobpreisen. Dass ich die anrufen kann oder denen sagen kann, hier, ich habe die und die Anliegen, könnt ihr mal dafür beten, ist für mich eine Riesenentlastung, sagt dieser Pfarrer. Und damit ist doch klar, wir sind hier so eine Oase, wo man jeden Tag, jede Woche einmal herkommen kann. Und, so ist er der Ansicht, das bleibt nicht nur in unserem Herzenskämmerlein. Das betrifft nicht nur mich als Einzelperson, sondern er sagt, wenn ihr als Gemeinschaft zusammenkommt, wirkt sich das positiv aus auf die Gemeinden Göttingens und, es sei wirklich seine Überzeugung, sagt er auch an anderer Stelle, für die ganze Stadt Göttingen. Also bleibt dran an Jesus, dem wahren Menschen, an Jesus, dem Sohn Gottes, an Jesus, die Tür und die Brücke, zu Gott, dem Vater, deinem Schöpfer.